willkommen zu Time Travigilantes.
Hallo.
Mein Name ist Michael Heide.
Ich bin Mariella Linkert.
Und wir machen weiter mit dem Terminapril.
Der mir immer schlechter gefällt.
Ja, der vierte ist... Also, ich glaube, der vierte war nicht ganz so schlecht wie der dritte. Auch wenn ich damals nach dem vierten auch sehr enttäuscht war. Und ich weiß gerade gar nicht mehr, inwiefern der vierte überhaupt ein Zeitreisefilm ist. Weil ich glaube, das meiste davon spielt in der Zukunft. Trotzdem ist er natürlich Teil der Reihe, deswegen besprechen wir ihn jetzt mit. Beschlossen war der schon, bevor die mit dem dritten zu drehen begonnen hatten.
Oh.
Geplant war, den dritten und den vierten zu produzieren.
Mhm.
Den dritten, der halt wirklich den Krieg ausbrechen lässt, und den vierten, der dann den Krieg zeigt.
Ja.
Geplant war auch eigentlich, dass Nick Stahl und Claire Danes ihre Rollen aus Teil 3 wiederholen.
Mhm.
Dass Schwarzenegger diesmal nicht drin sein wird, war klar, weil er zu dem Zeitpunkt Gouverneur von Kalifornien war.
Ja.
Dann hat sich das wieder alles sehr weit nach hinten verschoben. Dann hat sich die Produktionsfirma C2 aufgelöst. Dann gab es wieder ein sehr langes Hin und Her um die Rechte. Und letzten Endes wurde es dann eine Produktion der Halcyon Company, die gleich eine neue Trilogie drehen wollten. Die Vertriebsrechte gingen an Warner Brothers und Sony Pictures. Das Drehbuch stammte von John Brancato und Michael Ferris, die auch schon am Drehbuch von Terminator 3 beteiligt waren.
Schade.
Regie führte McGee, Regisseur der ersten beiden Charlie's Angels Filme mit Cameron Diaz, Lucy Liu und Drew Barrymore.
Die sollen ganz gut gewesen sein.
Die waren okay. Mhm. Nicht mehr, nicht weniger. Nachdem sie dann die Handlung des Drehbuchs nach hinten verschoben haben, haben sie sich dagegen entschieden, Nick Stahl und Claire Danes wieder zu benutzen und haben die Rollen neu besetzt. Und der neue John Connor wurde jetzt Christian Bale.
Bitte?
Mhm.
Warte, der Film spielt im Krieg.
Ja.
Ja, dann passt das aber eigentlich
ja,
ganz gut.
Und die Rolle der Kate ging an Bryce Dallas Howard. Mittlerweile bekannt aus Jurassic World. Damals bekannt als Gwen Stacy in Spider-Man 3.
Mhm.
Sie ist die Tochter von Ron Howard und sie ist mittlerweile auch eine sehr, sehr gute Regisseurin. Weitere Rollen gingen an Sam Worthington aus Avatar. Anton Yelchin aus dem Star Trek Reboot. Moon Bloodgood aus Street Fighter The Legend of Shan-Li. Der Rapper Common und Helena Bonham Carter, die sich leider vor kurzem als TERF geoutet hatte und die J.K. Rowling massivst unterstützt.
Schade.
Hm. Und sie haben sogar Linda Hamilton bekommen, allerdings nur für ein Voice-Cameo. Ich erinnere mich noch einigermaßen an den Film, aber nicht mehr in alle Details. Aber das ist der Film, bei dem Christian Bale diesen Ausraster hatte beim Dreh, wo er den Kameramann so beschimpft hatte. Der Kameramann ist Shane Hurlbut und der hat halt beim Dreh immer mal wieder an der Kamera gearbeitet, hat hin und wieder mal an der Beleuchtung gearbeitet, auch während die Szenen gedreht wurden.
Oh.
Und Christian Bale sieht sich halt als Method Actor, der komplett in dieser Rolle verschwindet, und das reißt ihn dann halt raus, wenn da jemand im Hintergrund irgendwie an den Scheinwerfern dreht.
Mhm.
Und Christian Bale ist so professionell, dass er einen kompletten Wutanfall hatte, den Typen da während der Dreharbeiten aufs Übelste beschimpft hat.
Und das ist dann alles auf YouTube gelandet, nehme ich an.
Der Ton davon ist im Internet gelandet. Und es gibt auch sehr lustige Remakes davon oder Remixe davon und Dance-Remixe und sowas. What don't you fucking understand? Hast du vielleicht schon mal gehört?
Nein.
Okay. Egal. Gucken wir uns den Film jetzt einfach mal an. Und reden dann danach darüber. Bis gleich.
We'll be back.
Oh, da sind wir wieder.
Willkommen zurück.
Terminator Salvation ist gleichzeitig ein Prequel für Kyle Reese aus dem ersten Film und ein Sequel für John Connor aus dem zweiten und dritten Film. Vor allem ist es aber die Geschichte von Marcus Wright, gespielt von Sam Worthington. Der Film beginnt und ich muss an die Szene aus Der Wichser denken, wo Anke Engelke sagt:
Warum ist denn das hier eigentlich so grau in grau? Da hätte ich ja gleich in Bitterfeld bleiben können.
Weil das Columbia-Logo ist grau.
Mhm.
Das Halcyon-Logo ist grau. Der Vorspann ist grau mit ein paar roten Akzenten, die mich davon abhalten, den Fernseher auf Fehler zu überprüfen. Und dann springen wir ins Jahr 2003 in die Longview State Correctional Facility, also ein Gefängnis. Dr. Serena Cogan, gespielt von Helena Bonham Carter, spricht mit dem Häftling Marcus Wright, wie gesagt gespielt von Sam Worthington. Er sitzt dort ein, weil er verantwortlich ist für den Tod seines Bruders und zwei Polizisten. Genaueres erfahren wir nie, er wartet jetzt halt einfach auf die Todesstrafe. Sie gibt ihm ein Formular, mit dem er zustimmt, dass sein Körper nach seinem Tod für die Forschung benutzt werden darf. Er sagt, Bedingung ist, dass er sie küssen darf. Und bevor er auch nur ihre Zustimmung abwartet, küsst er sie dann auch schon.
Andere Zeiten.
Ja?
Nein, einfach nur schlechtes Verhalten.
Ja. Dann unterschreibt er und wir sehen auf dem Formular den Firmennamen Cyberdyne Systems Genetics Division. Die Firma ist einfach nicht tot zu kriegen. Im Gegensatz zu ihm. Als nächstes sehen wir dann nämlich seine Hinrichtung per Giftgas.
Giftgas? Das, nicht Giftspritze?
Ich meine, diese Kanülen gehen nicht in seinen Körper rein, sondern verteilen sich im Raum.
Ach so, ich hatte gelesen, das ist eine tödliche Injektion und die sei sogar ziemlich akkurat.
Ach so, vielleicht ist es auch das. Also, egal.
Wie auch immer.
Ja. Das Letzte, was er sieht, ist das Gesicht von Dr. Kogan. Dann wird alles weiß, dann schwarz. Ein Text erzählt uns noch einmal, dass das Verteidigungsprogramm Skynet zu Beginn des 21. Jahrhunderts Bewusstsein erlangte, die Menschheit als Bedrohung ansah und den Judgment Day startete. Seitdem tobt der Krieg der Menschen gegen die Maschinen. Aber ein Mann soll die Erlösung bieten. Sein Name ist John Connor. Der vierte Teil heißt im Original Terminator Salvation, im Deutschen Terminator die Erlösung.
Da sind bestimmt keine zufälligen Parallelen zu irgendwelchen Religionen drin.
Ich habe tatsächlich damals immer die Plakate gesehen und ich habe mich verguckt und ich dachte, es wäre ein Kampfbegriff der Nazis gewesen. Nicht Erlösung.
Oh!
Weiter geht es jetzt in der weit entfernten Zukunft des Jahres 2018. Und hier ist wieder alles grau in grau. Ein Angriff auf eine Skynet-Radarstation. Ein Hubschrauber landet mit den Kufen auf einem Terminator-Schädel. Eine Inversion des Anfangs von Terminator 1 und 2.
Mhm.
Nett. Aus dem Heli steigt John Connor. Jetzt, wie gesagt, gespielt von Christian Bale. Aber noch ohne die Narbe, die er am Anfang von Terminator 2 haben wird.
Bevor sie landen, sieht man übrigens die Zielkamera von so einer Rakete.
Mhm.
Und laut den Geodaten, die ausgibt, müsste das irgendwo in China sein. Ungefähr 350 Kilometer südlich von Peking.
Ach so. Ach, wo das alles spielt, das macht doch der Film sonst echt nicht klar.
Nee.
Doch, das war mal, es gibt Los Angeles.
Ja gut, aber davon abgesehen könnte das wirklich überall sein.
Ja. Connor steigt in die Kanalisation hinab auf der Suche nach den Maschinen, von denen fehlt jede Spur. Er findet ein Treppenhaus, dann ein Labor mit menschlichen Körpern und schließlich findet er, was er sucht. Eingesperrte Menschen, an denen die Maschinen offenbar experimentiert haben. Sie sollen nach San Francisco geschickt werden, um neue Terminatoren zu entwickeln, nämlich den T-800, dessen Daten er jetzt auf einem der Monitore sieht. Nach dem Ende von Terminator 3 hätten wir eigentlich erwarten können, dass er hier bereits der Anführer des Widerstands ist, aber nein, er ist nur Teil der Einheit. Und sein Vorgesetzter befiehlt ihm Rückzug. Dann greifen die Terminatoren an, John schafft es als einziger aus seinem Team zu entkommen. Nachdem er weg ist, tritt aber eine weitere Person aus dem Schutz des Schlachtfelds, Marcus. Der nicht nur erstaunlich lebendig aussieht, dafür, dass er vor 15 Jahren hingerichtet wurde, er ist seitdem auch nicht einen Tag gealtert. Seltsam.
Mhm, und auch diese riesige Explosion hat er irgendwie überlebt.
Irgendwie. Wieder im Hauptquartier angekommen, einem alten U-Boot, erstattet Connor jetzt General Ashdown-Bericht, gespielt von Michael Ironside aus Total Recall, Starship Troopers und The Machinist, wo er schon mit Christian Bale zusammengearbeitet hatte. In den DC-Zeichentrickserien Superman Justice League und Justice League Unlimited war er außerdem die Stimme von Darkseid. In Smallville war er der Vater von Lois Lane. Außerdem war er im Großteil der Splinter Cell-Spiele die Stimme von Sam Fisher. John wird darüber aufgeklärt, dass er auf einer Liste mit Zielpersonen von Skynet steht, die in 4 Tagen ausgeschaltet werden sollen. Und er steht auch noch an zweiter Stelle auf dieser Liste. An erster Stelle ein Zivilist namens Kyle Reese.
Und niemand weiß, wer es ist, außer John Connor.
Ja. Er hört sich eine Aufnahme seiner Mutter an, für die sie Linda Hamilton noch einmal ins Studio holen konnten. Dann bespricht er sich mit Kate, die von ihm schwanger ist. Marcus ist mittlerweile in den Trümmern einer Stadt angekommen, die einst Los Angeles war. Ein Terminator erblickt ihn und eröffnet das Feuer. Marcus wird gerettet von einem Jugendlichen mit Schal vor dem Gesicht und Schweißerbrille. Der Junge fängt den Terminator in einer Seilschlinge und sagt Marcus, "Come with me if you wanna live." Dann zieht er sich Schal und Schweißerbrille vom Gesicht und wir sehen, er wird gespielt vom viel zu früh von uns gegangenen Anton Yelchin.
Wer ist das?
Das war im Star Trek Reboot der Chekhov.
Mhm.
Außerdem war er in Alpha Dog, in dem Remake von Fright Night und in der Dean Koontz-Verfilmung Aunt Thomas. Der ist tatsächlich in seiner eigenen Einfahrt gestorben, weil sich die Handbremse gelöst hatte und sein Wagen ihn dann überfahren hat.
Oh no.
Die Falle hält den Terminator aber nur kurz auf. Die Maschine befreit sich und verfolgt die beiden in das Gebäude einer alten Spielzeugfabrik.
Das Aussehen des Clown-Maskottchens von der Spielzeugfabrik basiert übrigens auf einem Serienmörder mal wieder.
John Wayne Gacy, oder?
Ja, genau.
Ah, okay. Das Ganze ist eine weitere Falle, ausgelöst von Anton Yelchins noch jüngerer Partnerin Star, gespielt von der Tänzerin und Sängerin Jada Grace. Die kannte ich vorher nicht. Die drei tarnen sich vor einer über ihnen hinwegfliegenden Skynet Hunter Killer Drohne, eine Weiterentwicklung von dem Ding, was wir in Terminator 3 gesehen haben. Dann stellt sich Anton Yelchins Rolle vor, sein Name ist Kyle Reese. Er und Star sind die Los Angeles Zweigstelle des Widerstands gegen Skynet. Was Marcus nichts sagt.
Naja, wenn er vor 15 Jahren gestorben ist, dann hat er das ja alles nicht mitbekommen.
Ja. Sie fangen einen Funkspruch ab von John Connor. Der hat einen gefangenen Terminator auf Schwachstellen untersucht und festgestellt, dass die Terminatoren sich mit großer Geschwindigkeit weiterentwickeln. Schneller als erwartet. Eigentlich sollte der T-800 hier noch gar nicht gebaut sein.
Stimmt, der sollte ja 2029 relativ neu sein, dachte ich.
Ja, irgendwie schon. Kyle stellt fest, John Connor, we gotta find this guy. Kein Problem. Marcus startet einen Wagen, der hier seit Jahren stillsteht und dessen Batterie immer noch funktioniert.
Plot-Armer.
Eine weitere Drohne erscheint, angezogen von der Musik aus dem Autoradio. Sie bemerken das Ding erst, als es direkt über ihnen schwebt. Das Ding erkennt Kyle, aber nicht Marcus, der das Ding zerstört. An der nächsten Siedlung werden sie auf der Suche nach Benzin von ein paar Überlebenden gefunden, die den Widerstand für unfähig halten, etwas gegen Skynet auszurichten. Stattdessen verstecken sie sich hier bloß vor den Maschinen. Das Ganze hat ein bisschen was von Walking Dead, nur ohne Zombies.
Auch die Optik.
Ja, ne?
Das ganze Ding sieht aus wie The Walking Dead. Mhm. Ja.
Aber nicht sehr lange, denn die Maschinen sind schon zur Stelle und greifen an.
Übrigens, werden hier auch Twinkies gegessen. Das war ja auch in Walking Dead so ein Ding, dass der Witz entwickelt
in
wurde.
In Zombieland.
In Walking Dead?
In Walking Dead auch?
Achso,
das weiß ich gar nicht mehr.
Vielleicht auch nur vielleicht verwechsel ich die beiden auch. Ich gucke doch keine Zombie-Filme.
Ja. Also ich weiß, dass es bei Zombieland auf jeden Fall war. Bei Walking Dead weiß ich es nicht mehr, aber ich habe Walking Dead auch nicht lange geguckt, weil ich lieber die Comics gelesen habe.
Also der Joke dahinter ist auf jeden Fall, dass Twinkies halt so viel Konservierungsstoffe beinhalten, dass die auch, egal wie lang nach der Apokalypse, noch essbar sind.
Angeblich, tatsächlich
angeblich
nicht. Naja, wie gesagt, die Maschinen greifen an, Chaos bricht aus, Marcus, Kyle und Star werden von den anderen getrennt und überleben darum als Einzige den Angriff. Alle anderen fahren mit Autos davon, die Maschinen einfach abschießen, oder sie werden in einer sogenannten Harvester-Einheit gefangen genommen, vermutlich für weitere Experimente. Marcus findet einen Tanklaster, startet ihn, rammt damit den größeren der beiden Terminatoren. Kyle schießt darauf, bis der Treibstoff herausläuft, dann gibt's da Marcus eine Fackel, mit der er alles entzündet und explodieren lässt. Es sieht kurz so aus, als würden auch die Gefangenen hier sterben, aber der Harvester ist irgendwie schon weitermarschiert.
Ja, oder feuerfest.
Oder das, ja.
Aber ich hatte mich kurz gefragt, ob das wirklich die Helden des Films sind oder ob sie gerade 30 Zivilisten getötet haben.
Ja. Sie fahren mit einem Abschleppwagen weiter, verfolgt von ein paar motorradförmigen Terminatoren. Auch mit denen werden sie fertig. Einen von ihnen schleudern sie übertrieben cool in eine Hunter-Killer-Drohne über ihnen. Dann fallen Kyle und Star aus dem Abschleppwagen auf den Harvester unter ihnen, der sie ergreift und einfach zu den anderen Gefangenen sperrt. Der Abschleppwagen explodiert, aber Marcus schafft es vorher noch herauszuspringen auf den Harvester. Mit einer Spitzhacke versucht er, die Menschen aus dem Harvester zu befreien. Er rutscht allerdings ab und stürzt in die Tiefe in einen Fluss. Eine der Pilotinnen des Widerstands, die von Moon Bloodgood gespielte Blair Williams, bekommt das mit und mischt sich ein. Ihr Flieger wird abgeschossen, aber sie kann sich mit einem Fallschirm retten. Sie landet in einem Telegrafenmast oder irgendwie sowas. Marcus befreit sie aus ihrem Fallschirm und sie bietet an, ihn zu ihrer Basis mitzunehmen. Abends werden sie an ihrem Lagerfeuer von ein paar Banditen überfallen, aber Marcus kann alle bis auf einen ausnocken und den schießt Blair einfach an. Damit sie neben dem Lagerfeuer nicht erfrieren, kuschelt sich Blair an Marcus. Er weiß nicht, ob er einer von den Guten ist. Sie sagt, er ist es, er weiß es bloß noch nicht. John ist mittlerweile auf einer neuen Mission, diesmal an der Seite von Barnes, gespielt vom Rapper Common, der auch in Filmen wie Now You See Me, John Wick und Suicide Squad vor der Kamera stand. Sie finden heraus, dass Skynet männliche Gefangene hat. John erstattet General Ashdown Bericht und bittet um die Erlaubnis, die Leute zu befreien, aber Ashdown lehnt ab. Er will die Basis von Skynet angreifen, um jeden Preis. Wenn die Gefangenen sterben, dann sind das halt unvermeidliche Kollateralschäden im Krieg. Sympathisch.
Mhm. Zutiefst menschlich.
Mhm. Marcus und Blair machen sich am nächsten Tag weiter auf den Weg zurück ins Camp, als Marcus in eine Mine tritt. Sie bringt ihn das letzte Stück bis zur Basis, Kate kümmert sich um ihn und findet heraus, dass Marcus gar kein Mensch ist, sondern ein früher Mensch-Terminator-Hybrid, ein Vorläufer des T-800. Marcus ist damals tatsächlich gestorben. Das hier ist nicht er, sondern das Experiment, für das er Cyberdyne vor seiner Hinrichtung die Erlaubnis erteilt hat.
Und an dem sie dann scheinbar 15 Jahre lang gebastelt haben.
Anscheinend, ja. Hm. Oder sie haben ihn erst 2 Minuten vor Beginn des Films geklont, keine Ahnung.
Oder das, ja.
Marcus erkennt Johns Stimme von den Funksprüchen wieder. John reagiert zornig. Die Menschen haben seinen Vater getötet, seine Mutter gejagt und ihn angegriffen. Ist Marcus einfach nur der Nächste, der das vorhat? Blair argumentiert dafür, Marcus trotzdem zu trauen, aber das Ehepaar Connor ist dagegen. Marcus habe nur vorgegeben, Blair helfen zu wollen, um sich Zutritt in ihren Unterschlupf zu verschaffen. Womit er sogar recht behalten sollte, aber das weiß selbst Marcus hier noch nicht. Der Harvester hat mittlerweile seine Gefangenen in ein Lager gebracht, wo Kyle aus der Menge herausgefiltert, aber erstaunlicherweise nicht getötet wird.
Stimmt, eigentlich hätten sie ihn einfach da erschießen können.
Ja, also klar, sie wollen John Connor in diese Basis locken, aber der weiß ja nicht, dass sie ihn töten. Der muss ja davon ausgehen, dass er da immer noch gefangen ist. Trotzdem lassen sie ihn leben.
Hm. Merkwürdig, ja.
John hört sich noch eine Tonbandaufnahme seiner Mutter an. Er solle immer seinem Herzen folgen. Aber er zweifelt immer noch an sich. Blair sagt Barnes, John wolle ihn sprechen, damit sie mit Marcus alleine ist und ihn befreien kann, was sie dann auch versucht. Aber die Zeit reicht nicht und Barnes dreht um und schießt gleich mit einem Raketenwerfer auf Marcus. Dass Blair direkt daneben steht, ist ihm egal. Sie habe ihre Entscheidung getroffen, sagt er. Marcus und Blair können sich aber in einen Tunnel retten und fliehen, werden aber von den anderen verfolgt. John klemmt sich sogar in einem Hubschrauber hinter ein Maschinengewehr und eröffnet das Feuer auf Marcus. Dann mischen sich die Terminatoren in den Konflikt ein und greifen den Hubschrauber an und bringen ihn zu Boden, beziehungsweise zu Wasser. Er landet nämlich in einem See. Marcus kommt auf ihn zu, mittlerweile stark angeschlagen, mit dem Metallschädel unter seinem Gesicht sichtbar. Kyle Reese ist in der Hand von Skynet. Marcus kann ihn dort reinbringen, um Kyle zu retten. Er ist seine einzige Hoffnung. Er will die Leute finden, die dieses Monster aus ihm gemacht haben, und John will das auch. Es ist nur sinnvoll, dass sie dafür zusammenarbeiten. John lässt sich darauf ein und bittet Ashdown, seinen Angriff auf Skynets Basis zu verzögern, damit er vorher die Gefangenen befreien kann. Wenn Kyle stirbt, haben sie alle verloren. Ashdown feuert ihn einfach aus der Resistance, aber alle um John herum behaupten, den letzten Satz nicht gehört zu haben. Das ist ganz nett.
Ja.
Dann macht sich John fertig für die Mission, er verabschiedet sich von Kate mit den Worten "I'll be back". Und zu den Klängen von Guns N' Roses schnappt er sich ein Terminator-Motorrad, baut es zu einem richtigen Motorrad um und braust los. Marcus kommt als erster an und schleicht sich wie in Metal Gear Solid durch das Lager. Die Computer der Basis erkennen ihn. Er hat aber Autorisierung.
Ganz lustig, Kyle Reese' Körper war auch die Vorlage für Metal Gear Solid. Allerdings auf dem ersten
Cover. Auf dem Cover, ja, richtig. Das ist ja Michael Biehn. Ja, ja, richtig. Die Computer der Basis erkennen ihn, er hat aber Autorisierung. Er verbindet sich mit der CPU und schaltet alle Waffensysteme aus. Dann lokalisiert er Kyle, den die Terminatoren noch immer nicht umgebracht haben. Außerdem findet er Daten über sich selbst und seine Herkunft. Daten, die aber auch nur bestätigen, was eh schon offensichtlich war. John verschafft sich Zutritt auf das Gelände, indem er die Tür hackt, so wie er früher die Geldautomaten von Los Angeles gehackt hat.
Das ist ein schönes Detail, dass das wieder aufgegriffen
wird. Ja, auf jeden Fall. Er befreit die meisten Gefangenen, Kyle kann er aber nicht finden, weil er ja von den anderen getrennt wurde. Nach einem Blackout kommt Marcus wieder zu sich, komplett repariert, seine künstliche Haut geheilt. Auf einem Monitor vor sich sieht er Dr. Cogans Gesicht, es ist aber nur ein Avatar für Skynet. Avatar war Sim Worthington. Und auch Skynet wiederholt jetzt nochmal, Marcus ist eine Maschine, kein Mensch. Er hatte eine einfache Aufgabe, die Basis der Rebellen infiltrieren, John Connor lokalisieren und zu Skynet bringen. Und diese Aufgabe hat er erfüllt. Ach so, und das Signal, das Ashburn abgefangen hat, mit der Liste an Zielen, die ausgeschaltet werden sollten, und einem Signal, was er angreifen will, das war nur ein Trick. Ein Köder. Das geht jetzt auch Ashburn auf, aber zu spät, und Skynet zerstört sein U-Boot. John kämpft sich inzwischen weiter durch die Basis von Skynet, als plötzlich das Terminator-Theme aus Teil 1 ertönt und er sich einem T-800 gegenüber sieht. Dem ersten T-800, gespielt vom Bodybuilder Roland Kickinger, mit einem per Computer draufkopierten Kopf des jungen Arnold Schwarzenegger, basierend auf den Gussformen seines Gesichts für das Terminator-Make-up im ersten Film.
Wow, also so viele Ecken wie das hat, müsste das eigentlich deutlich schlechter aussehen.
Ja. Es ist ein saucooler Moment, auch wenn das CGI heute nicht mehr ganz so beeindruckend aussieht wie 2009. Aber es ist der Soundtrack von Brad Fiedel, der die Szene funktionieren lässt. Der Rest des Films ist von Danny Elfman, aber hier ist es kurz wieder Terminator. Kyle ist inzwischen mit Star wieder vereint und die beiden kommen jetzt auch bei John an. Zusammen kämpfen sie gegen den T-800 und noch ein paar andere Terminatoren, bevor sie in einem Trakt des Komplexes landen, in dem die Terminatoren aus Einzelteilen zusammengesetzt werden. Star findet ein paar Treibstoffzellen, wohlgemerkt für die T-800, nicht für die T-850-Baureihe. Und es gibt anscheinend einen Retcon, denn John sagt ihr, dass diese Treibstoffzellen nuklear sind und sie alle in die Luft sprengen können. Womit es jetzt rückwirkend doch keinen Sinn mehr ergibt, dass der Terminator 1984 Sarah Connor nicht einfach mitsamt ihrem ganzen Häuserblock in die Luft gesprengt hat.
Ja.
Weitere Terminatoren tauchen auf und greifen an. John verhilft Kyle und Star zur Flucht. Dann kämpft er weiter gegen die Killermaschinen. Marcus hat sich inzwischen dagegen entschieden, auf der Seite der Maschinen zu stehen und sich von dem Datenkabel abgetrennt, mit dem er verbunden war. Und jetzt kommt er John zu Hilfe und rettet ihm das Leben. Dann geht der Kampf weiter und immer weiter und immer weiter und das wird halt schon wieder ermüdend. Da sind ein paar nette Bilder bei, wie flüssiges Metall, mit dem er einen der Angreifer überschüttet, aber insgesamt geht das echt zu lange. Connor bekommt in dem Kampf die Narbe im Gesicht, die wir im Prolog von Terminator 2 gesehen hatten, aber das reicht halt nicht aus, um diesen viel zu langen Kampf zu rechtfertigen.
Ja, an manchen Stellen trägt der Film schon ein bisschen dick auf.
Am Ende kommt wieder Marcus hinzu und gibt dem Terminator den Rest. John ist schwer verletzt. Marcus hilft ihm raus und er ist mit Kyle und Star wieder vereint. Star gibt John den Zünder, der die ganze Basis explodieren lässt, und John hat die Ehre, auf den Knopf zu drücken. Mit einem Hubschrauber fliegen sie vor der Explosion davon. Wieder im Camp stellt Kate fest, dass John zu schwer verletzt ist. Er wird es nicht schaffen. Sein Herz hält nicht mehr lange durch. Im Glauben, im Sterben zu liegen, gibt er Kyle seinen Mantel, der ihn als Mitglied des Widerstands ausweist. Das, was Kyle immer wollte. Aber noch ist nicht alles verloren. Denn Marcus trifft eine Entscheidung. Er opfert sich, um John sein Herz zu spenden. Was ausreicht, um ihn zu retten. Der Kampf ist noch nicht vorbei, erst wenn Skynet zerstört ist. Und das gibt natürlich der Sarah Connor-Aufnahme Folge deinem Herzen nochmal so einen gewissen Dreh.
Ach, wie schön, ja, stimmt.
Schwäche 1 des Films ist, wie visuell langweilig er die halbe Zeit über ist. Schwäche 2 ist etwas zu viel Leerlauf. Der Plot meandert etwas und ein Teil der Kämpfe zieht sich unglaublich, vor allem gegen Ende. Da hätte man problemlos eine halbe Stunde rauskürzen können und es wäre nicht viel verloren gegangen. Schwäche 3 ist das klassische Sequel-Problem. Wir wissen ja sowieso, dass John und Kyle überleben, damit die Ereignisse von Terminator 1 überhaupt passieren können. Und Marcus ist als Ersatzprotagonist einfach etwas zu farblos.
Ja, also ursprünglich war auch gar nicht vorgesehen, dass er da sein Herz spendet, sondern er wäre einfach in dem Kampf gestorben und John halt nicht. Und dann hätten, aber halt, genau, das wäre halt, war halt sozusagen die Reaktion der Testpersonen. Und deswegen hat man ihm jetzt ein bisschen immer mehr emotionale Tiefe da reingeschrieben. Aber ja, das reicht halt irgendwie nicht.
Ja, nicht genug.
Aber, also, vielleicht liegt's am Vergleich zu Terminator 3. Aber ich fand den, der hat Spaß gemacht, der war okay.
Ja, der ist halt um Klassen besser und vor allen Dingen deutlich kompetenter als Terminator 3.
Ja.
Der Cast ist besser, die Logik ist schlüssiger, es gibt keine missglückten Humorversuche und die Anspielungen auf die ersten beiden Filme sind um einiges befriedigender als bei Mostau.
Deutlich.
Es gab sogar eine Szene, in der John Kyle das Foto von Sarah gibt, allerdings wurde die aus der fertigen Fassung gestrichen. Es war auch nicht dasselbe Bild.
Das wäre komisch gewesen.
Ja.
Marcus bringt Kyle übrigens bei, wie man eine abgesägte Schrotflinte unter seinem Mantel trägt in diesem Film.
Ah, das macht er am Anfang von Terminator 1.
Korrekt.
Erfolgreich war der Film trotzdem nicht. Der spielte noch weniger ein als der dritte. Bloß 371 Millionen weltweit. McGee gab der damals laufenden Sarah Connor Chronicles Fernsehserie die Schuld dafür, die die Aufmerksamkeit von seinem Film abgelenkt hätte, aber die Kritiken waren auch allenfalls durchwachsen. Schwarzenegger, Cameron und Hamilton waren auch nicht unbedingt begeistert. Ursprünglich waren zwei direkte Sequels geplant gewesen, aber zu denen kam es nicht und Halcyon veräußerte die Rechte wieder, was letztlich den Weg ebnete für Terminator Genesis 6 Jahre später, aber um den kümmern wir uns erst nächstes Mal. Jetzt ranken wir erst einmal Terminator Salvation. Also über den dritten, das ist klar, aber die Frage ist, wo über den dritten? Direkt darüber haben wir Happy Death Day to You, darüber haben wir Happy Death Day und den finde ich schon besser.
Also ich finde, Terminator Salvation hat das Beste draus gemacht, was nach dem Vorfilm noch übrig war. Der Vorfilm hat halt blöderweise die Zeitreiselogik so zersprengt, dass hier jetzt nur noch versucht werden konnte, einigermaßen schlüssig wieder die Kurve durchzukommen.
Zu kriegen, ja. Und aber das, der fünfte macht das auch nochmal ganz kaputt.
Ach nein. Ja. Aber das fand ich hier eigentlich ganz gut für das, womit sie gearbeitet haben.
Ja. Sollen wir den zwischen die beiden Happy Death Days packen? Oder findest du den zweiten Happy Death Day trotzdem noch besser?
Ich finde den besser. Also wenn wir von Zeitreisefilm sind wir bei
ja,
Zeitreise
wir sind
oder
bei Zeitreiseliste.
Slash dann ist das ein besserer Zeitreisefilm, weil er macht Sinn.
Ja.
Also da kommen sie bei Happy Death Day 2 jetzt zwar auch schon drüber streiten ein bisschen, aber mehr Sinn.
Okay, also direkt über Terminator 3.
Ja, erstmal, bis wir weitere angucken.
Alles klar, bin ich mit einverstanden. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören.
Ja,
nächste Woche kümmern wir uns um Genesis.
Und wenn ihr den lieben Micha dabei unterstützen wollt, dass er sich unfreiwillig wahnsinnig schlechte Filme immer wieder ansehen muss.
Nicht ganz unfreiwillig.
Dann checkt doch mal sein Patreon. Das ist patreon.com/movievigilantes. Geschrieben wie der Podcast. Da ihr ihn hört, nehme ich an, ihr wisst, wie man ihn schreibt.
Danke.
Ja.
Bis dahin.
Michael Ironside hat sich übrigens während des ganzen Films nicht ein einziges Mal hingesetzt.
Aha.
Und das liegt daran, dass er die Rolle angenommen hat, obwohl er sich kurz zuvor 3 Wirbel gebrochen hatte.
Ach du Schande.
Also er hatte ziemliche Schmerzen die ganze Zeit, wenn er sich hingesetzt hat. Deswegen hat er es einfach nicht getan.
Heftig.